Ich möchte heute ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, lesen zu Beginn. Beginnen wir ab Vers 18. Oder beginnen wir im Vers 17, das ist unser Thema. Ne? Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Das heißt, uns Menschen mit sich selbst versöhnt hat. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus, wir danken dir, dass wir Gerechtigkeit sein dürfen in dir. Und ich bitte dich, wenn wir heute über diese Wahrheit nachdenken, dass du zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. Lass uns ein bisschen was davon begreifen, was das für uns bedeutet in unserem Leben. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich habe heute Morgen Müsli gegessen. Und wisst ihr was, dieses Müsli ist jetzt in mir. Ihr könnt es nicht sehen. Ihr könnt vielleicht die Auswirkungen davon sehen. Aber ihr könnt es nicht sehen. Es ist in mir. Unsere geistliche Position vor Gott ist in Christus. Die Bibel sagt uns, dass wir bei unserer geistlichen Geburt in Jesus Christus versetzt worden sind. Das heißt, er wurde uns bei unserer Bekehrung sozusagen übergezogen und der Vater sieht jetzt deswegen nicht mehr uns und unsere Unvollkommenheiten, sondern er sieht Jesus in seiner perfekten Heiligkeit und er sieht uns in Jesus. Und deshalb kann er uns auch Heilige nennen in seinem Wort, obwohl wir noch unvollkommen sind, jetzt hier in diesem Leben. Aber das ist, was wir sind. Wir sind Heilige Gottes in Jesus Christus. Na, hier heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Als ich auf der Bibelschule war, haben wir diese Wahrheit bei Evangelisationseinsätzen durch eine Pantomime zum Ausdruck gebracht. Und zwar gab es da einen Typen mit einer schwarzen Jacke, das war der Sünder, und der hat so richtig die Sau rausgelassen, hat gesoffen, hat Drogen genommen, hat Mädels angemacht. Und dann gab es einen mit einer weißen Jacke, das war der, der Jesus gespielt hat. Und Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist, dann in dieser Pantomime, hat seine weiße Jacke ausgezogen und er hat dem Sünder seine schwarze Jacke ausgezogen und hat sich selbst die schwarze Jacke angezogen. Und dann ging er mit dieser schwarzen Jacke ans Kreuz, trug die Sünde ans Kreuz sozusagen und ist gestorben dafür. Dann ist er auferstanden und dann hat er diesem Sünder zu sich gezogen, hat ihn umarmt und hat ihn seine weiße Jacke angezogen. Das ist, was mit uns passiert ist. Wir sind umkleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und das ist eine wunderbare Sache. Seht ihr, Jesus hat uns viel mehr geschenkt als nur Vergebung. Dass er uns unsere Sünde abgenommen hat. Wenn das alles wäre, was er für uns getan hätte, das wäre noch immer wunderbar. Das wäre noch immer viel mehr, als wir verdienen. Wir wären gerettet, wir wären reingewaschen von unserem ganzen Dreck, aber würden noch immer irgendwie so nackt vor Gott stehen. Doch nicht nur hat Jesus unsere Sünden weggewaschen, unsere Sünden wurden ihm zugerechnet, sondern im Gegenzug wurde uns sein heiliges, perfektes, sündenloses Leben zugerechnet, als wir uns bekehrt haben. Das ist, was passiert ist. Wir haben Leben getauscht. Mein Leben wurde ihm zugerechnet und sein Leben wird mir zugerechnet. Und Gott sieht dich jetzt so, als hättest du nie gesündigt. Als hättest du Jesu Leben gelebt. Als hättest du perfekt gelebt. Du bist Gerechtigkeit in Jesus Christus. Das ist, was du bist. Und das bringt uns logischerweise schon zur ersten Anwendung. Was heißt das für uns? Du bist Gerechtigkeit. Wie sollen wir leben als Gerechtigkeit? Ich denke, es ist offensichtlich, dass wir so leben sollen, wie wir sind. Wir sind Gerechtigkeit in Jesus Christus, also sollen wir ein gerechtes Leben leben. Das Leben, was Jesus in uns gegeben hat, sein Leben ausleben. Na, wenn du annimmst, du wärst ein Schwein gewesen und durch ein Wunder bist du verwandelt in einen Menschen, warum solltest du noch leben wie ein Schwein? Hier Schweinefraß essen. Oder du wärst ein Hund, eine Katze gewesen, warum solltest du noch leben? Hier rumlaufen, am Boden rumschnüffeln, nach Hundepisse. Warum solltest du noch so leben? Es erinnert mich an eine Geschichte. Geschichte von so einer alten Jungfer, die Holz sammeln war im Wald. Und da ist ihr irgend so eine Fee erschienen und die hat gesagt, du hast 3 Wünsche frei. Und sie sagt, ich möchte gern wieder jung sein und ich möchte schön sein und ich möchte, dass mein Kater, der Peter, in einen wunderschönen Prinz verwandelt wird. Und die Fee sagt, okay, wenn du nach Hause kommst und über die Schwelle deiner Tür trittst, dann werden deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und diese alte Frau, gebückt, geht nach Hause, tritt über die Türschwelle, bing, und sie ist verwandelt, sie ist wieder jung. Sie denkt sich, ah, wunderbar, das ist mein Traum, ich wollte immer mal Familie gründen und wieder jung sein. Und sie sieht in den Spiegel und Mann, hey, sie ist so richtig wunderschön und so ein fescher Hase. Und da kommt der Kater Peter daher, stolziert über die Türschwelle und bing, wird verwandelt in einen wunderschönen Prinzen. Und diese verwandelte Frau sieht ihn ganz verliebt an und er nimmt sie in die Arme und sagt zu ihr, jetzt wirst du es noch bereuen, dass du mich damals hast kastrieren lassen. Keine Ahnung, was das mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Man soll ja nie eine Geschichte erzählen, einfach so. Ja genau, es wäre natürlich pervers, wenn der Kater noch so leben würde wie ein Kater und nicht wie ein Prinz. Da haben wir die Connection. Genauso ist es für uns. Wir sind Gerechtigkeit Gottes. Warum sollen wir noch leben wie Ungerechte? Wir sind Gerechtigkeit in Jesus Christus. Jesus hat unser geistiges Konto nicht nur ausgeglichen, dass er unsere Schulden bezahlt hat, sondern er hat unserem Konto noch seine hunderttausende Milliarden dazu überwiesen. Wir sind gesegnet in Jesus mit allem geistigen Segen, den der Himmel für uns hat. Wir sind nicht mehr nackt vor Gott, sondern wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und also Konsequenz davon, behandelt uns Gott, der Vater, auch so, als hätten wir Jesu Leben gelebt, von dem er gesagt hat, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Und er kann es deshalb tun, weil er Jesus so behandelt hat am Kreuz, als hätte er unser Leben gelebt. Deswegen kann er uns jetzt so behandeln, als hätten wir sein Leben gelebt. Das ist wunderbar. Der Vater behandelt uns, als wären wir Jesus. Und so dürfen wir gerettet sein. Wir müssen nicht mehr in die Hölle gehen, ewige Trennung von Gott erleben. Im Kolosserbrief heißt es, euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Wir sind versöhnt mit dem Vater. Das ist wunderbar. Denkt an dieses Wort versöhnt. Das ist eine wunderbare Sache, oder? Wenn man sich gestritten hat, und da war Entzweiung und da ist dieser Unfrieden in einer Beziehung. Und dann versöhnst du dich wieder. Ah, wir sind versöhnt. Da ist Friede da, die Beziehung ist wieder hergestellt. Die Beziehung ist wieder intakt. Epheser 1, da heißt es, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Wir haben Erlösung, wir haben Vergebung, wir haben Gnade in Jesus. Und so dürfen wir uns Gott nahen. Wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben und wir dürfen seinen Segen in unserem Leben erwarten. Und das ist der zweite Punkt, den ich heute machen will. Wir dürfen seinen Segen erwarten. Jeden geistigen Segen, den Gott für uns hat. Der Petrus schreibt davon, dass wir berufen sind, den Segen zu erben. Wir sind berufen, gesegnet zu sein in Jesus Christus. Und das ist wichtig, das zu sehen, das haben wir alles in Jesus. Nicht in uns selbst, wir haben es in Jesus. Erlösung, Vergebung, Versöhnung, Gnade, Segen von Gott. Glaubt ihr das, dass Gott Vater, Gott Sohn segnen will? Dass er ihn annehmen will? Ja, absolut. Ich meine, wen sonst, wenn nicht ihn? Und wir sind in ihm. Und deswegen werden wir gesegnet mit ihm. Wir dürfen Erben sein, wir dürfen Anteil haben an seinem Segen. Das ist so wichtig, dass wir das kapieren. Gott segnet uns nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat und wer wir in ihm sind. Gott segnet uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Wir nennen das Gnade. Gnade bedeutet so viel wie unverdiente Gunst. Du kriegst was, was du nicht verdient hast. Und wir Menschen, wir haben so scheinbar einen natürlichen Hang zur Gesetzlichkeit. Es ist so Teil unseres Fleisches, Teil dieses Nachlasses aus unserem alten Leben. Weil das Denken in dieser Welt ist geprägt von so einem Leistungsdenken. Und Gesetzlichkeit ist eigentlich Leistungsdenken übertragen auf unser christliches Leben. Gnade, unverdiente Gunst, bedingungslose Liebe, die Gott uns schenkt, das sind Fremdworte in dieser Welt, das sind wir nicht gewohnt. Ne? Annahme und Anerkennung muss man sich in der Regel zuerst verdienen. Uns wird gelehrt, hart zu arbeiten und dann stolz zu sein auf das, was man geleistet hat. Das ist das Denken dieser Welt, an das sind wir gewöhnt. Und wir Christen, wir übertragen dieses Leistungsdenken vielleicht oft unbewusst auf unsere Beziehung mit Gott. Aber seht ihr, als Jesus gestorben ist am Kreuz für uns und er geschrien hat, es ist vollbracht, ist der Vorhang im Tempel, der die Menschen von der Gegenwart Gottes getrennt hat, in zwei Stücke zerrissen. Zugang zu Gott ist offen. Zugang zu Gott ist frei in Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür, im Johannesevangelium Kapitel 10. Und so ist die einzige Bedingung für unsere Gemeinschaft mit Gott unser Vertrauen auf Jesus. Wir haben Beziehung durch Vertrauen, durch Glauben und nicht durch Tun oder durch Leistung. Unsere Annahme bei Gott und sein Wohlwollen uns gegenüber beruht nicht auf unserer Leistung, sondern allein auf dem, wer wir in Jesus sind und dass wir in Jesus sind. Und wir Christen, wir haben so diese Tendenz, diese gesetzliche Tendenz, wir tendieren dazu, diesen Vorhang wieder zuzunähen, den Jesus aufgemacht hat. Wenn wir so denken, weil ich mehr Bibel lese und mehr bete und mehr für Gott tue, dann wird Gott mich mehr segnen. Das ist Leistungsdenken. Und natürlich ist Geben seliger als Nehmen. Das hat Jesus uns gelehrt. Und wir werden durch die Gemeinschaft mit Gott erfrischt und besegnet und beschenkt. Das ist keine Frage. Doch das ist nicht wegen uns, sondern das ist trotz uns. Oder wenn wir so denken, ja, heute habe ich brav meine stille Zeit gemacht, hey, das wird ein guter Tag werden. Und, oh nein, heute habe ich verpennt und ich habe nicht in der Bibel gelesen und ich habe nicht gebetet, aber Gott kann diesen Tag nicht segnen. Oder, oh nein, jetzt bin ich schon wieder hingefallen, habe gesündigt. Ich kann jetzt nicht einfach so wieder aufstehen und zu Gott kommen. Nee, ich muss erst wieder eine Zeit lang brav sein, vielleicht eine Woche brav meine stille Zeit machen, brav in der Bibel lesen. Und dann kann ich wieder in Gottes Gegenwart kommen und wieder die Gemeinschaft mit ihm suchen. Dabei ladet Gott uns ausdrücklich ein, im Hebräer 4 sagt er, mit Freimut und mit Zuversicht hinzuzutreten zu seinem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also er sagt, gerade dann sollen wir mit Zuversicht und mit Freimut kommen, wenn wir Hilfe brauchen. Gerade dann. Der Bruder Laurentius, das war so ein Mönch im 17. Jahrhundert, französischer Mönch, der bewusst das Leben in Gottes Gegenwart zu seinem Lebensziel gemacht hat. Und ich mag das, was er über sein Versagen gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ich in meiner Pflicht Gott gegenüber versage, gebe ich das bereitwillig zu. Ich sage Gott, ich bin gewohnt zu versagen. Ich werde auf mich allein gestellt nie anders handeln. Wenn ich nicht versage, dann danke ich Gott, anerkennend, dass die Kraft von ihm kommt. Er wusste, was es heißt, mit Zuversicht vor Gottes Thron der Gnade zu kommen. Ja, er hatte ein feines Gewissen. Er war sehr sensibel seinem Versagen gegenüber. Aber er hat sich davon nicht abhalten lassen, zu Gott zu kommen. Er hat sich nicht beunruhigen lassen, er hat sich nicht abhalten lassen, zu Gott zu kommen durch sein Versagen und durch seine Schwachheit, sondern er hat es ihm einfach bekannt, seine Schuld. Und dann ist er wieder zu ihm hingelaufen, in seine Gegenwart, um Hilfe zu empfangen. Er hat verstanden, worum es geht. Wie geht's dir? Kennst du auch dieses gesetzliche Denken? Ich denke, kennen wir alle. Aber es ist falsches Denken. Wenn wir so denken, dann sind wir einer Lüge auf den Leim gegangen. Und wirklich, dann vertrauen wir wieder auf uns selbst und nicht mehr auf Jesus allein. Es wäre von uns abhängig. Gott segnet uns aber unabhängig von uns. Gott segnet nicht unser Leben, Gott segnet Jesu Leben. Das ist das einzige Leben, was er segnet. Und das ist das Leben, was er uns geschenkt hat. Wir dürfen Anteil haben daran. Gott segnet unser Leben, er segnet Jesu Leben. Seine Annahme und sein Segen ist abhängig von Jesus allein. Und ich hoffe, dass wir das auch sind. Dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, auf unsere Leistung. Weil das bringt uns vor Gott gerade überhaupt nichts. Das ist eine Reaktion auf das, was Jesus für uns getan hat. Aber nicht die Ursache für das, dass Gott irgendwas für uns tut. Die Ursache ist Jesus allein und das, was er für uns getan hat. Und wir dürfen einfach Anteil haben daran, weil wir in ihm sind, weil wir sein Leben teilen, weil wir Heilige sind, weil wir Gerechtigkeit sind in ihm. Deswegen behandelt Gott uns auch so, als hätten wir sein Leben gelebt. Was ist unsere Motivation, in der Bibel zu lesen oder zu beten oder ihn anzubeten oder anderen zu dienen für ihn? Warum tun wir das? Glauben wir, dass wir uns vor Gott irgendwas verdienen können dadurch? Ich bete dich an, allmächtiger Gott, damit du mich segnest. Ich bete dich an, du Friede führst, weil ich möchte ein gutes Gefühl haben. Und ich wünsche mir diesen Cadillac. Beten wir Gott an, um was zu verdienen, um was zu bekommen? Lesen wir in der Bibel aus Pflichtgefühl, weil Gott vielleicht sonst meinen Segen irgendwem anderen gibt, den er für mich hat? Beten wir, weil wir müssen, weil wir Angst haben, dass Gott uns ignoriert, wenn wir es nicht tun? Was ist unsere Motivation? Ich meine, es ist wahr, dass all diese Aktivitäten gesegnet werden. Diese Dinge tragen einen Segen in sich. Wenn ich Gott anbete, wenn ich von mir selbst wegschaue und auf Gott hinschaue, wann dann wäre ich frei? Wenn ich nur lange genug auf mich selber schaue, dann wäre ich deprimiert. Aber wenn ich mich von mich abwende und auf Gott schaue, das ist eine wunderbare Sache. Ich werde frei. Da ist ein Segen da drinnen, in der Anbetung. Und klar ist da ein Segen in Gottes Wort. Gottes Wort ist unsere Nahrung. Das macht uns geistig stark. Und Jesus hat gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Und Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Da ist ein Segen drin in diesen Dingen. Aber es ist keine Pflichtübung. Und es ist nicht so, dass Gott mich weniger liebt, wenn ich diese Dinge nicht tue. Und es ist auch nicht so, dass Gott mir geben muss, was ich will, wenn ich diese Dinge tue. Wir können uns nichts verdienen damit vor Gott. Und Gott will keine gesetzliche Arbeitsbeziehung mit uns haben, sondern er möchte eine Liebesbeziehung haben. Keine krampfhafte, gezwungene Beziehung. Ich meine, wir wollen das nicht, dass jemand nur Beziehung mit uns hat, weil er es haben muss, oder? Wie fühlt das sich an? Stell dir vor, dein Partner ist nur mit dir zusammen, weil er muss. Irgendwie aus Pflichtgefühl. Und ja, vielleicht gibt es solche Zeiten manchmal auch. Und man nur sagt, ja, ich bleibe bei dir, weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Aber das fühlt sich nicht besonders gut an, oder? Ex-Freundin von mir, nachdem wir auseinandergegangen sind, hatte die einen Typen geheiratet, der sie nicht wirklich geliebt hat. Sein Vater war gestorben, als sie zusammen waren, und sie hat sich sehr viel um ihn gekümmert und ihm sehr viel Halt gegeben, und irgendwie hat er sich da in die Pflicht genommen gefühlt. Aber dann später, nachdem sie verheiratet waren und er fremdgegangen ist und eine ganz schlimme Geschichte hatte, ihr gestanden, dass er sie eigentlich nicht wirklich geliebt hat, sondern dass er sie nur aus Pflichtbewusstsein geheiratet hat, weil er sich irgendwie verpflichtet gefühlt hat. Und das Ganze war natürlich ein Desaster. Wurden geschieden, hat ihren Glauben erschüttert an Gott. Und ich mag das, Gott ist so treu. Sie hat jetzt wieder geheiratet, sie hat ein kleines Baby, wo die Ärzte ihr gesagt haben, wahrscheinlich kann sie gar keine Kinder haben. Und ich habe sie jetzt wieder gesehen, letztes Mal, als ich daheim war. Und ich habe ihr gesagt, hey, Gott ist so gut zu dir. Gott hat dich beschenkt. Er liebt dich. Er hat dir seine Gnade erwiesen. Und Gott hat das, was zerbrochen war, wiederhergestellt. Ich mag das. Er ist ein Gott, der die Jahre zurückgestattet, die die Heuschrecken gefressen haben. Der das alles zum Guten mitwirken wird in unserem Leben. Das Schlechte zum Guten wendet. Das ist eine wunderbare Sache. Und ich bete, dass sie sich auch wieder neu in Jesus verliebt. Aber wie verletzend ist es, wenn jemand nur das Pflichtgefühl Beziehung mit dir haben will? Fühlt sich nicht besonders gut an. Pflegst du Beziehung mit Gott, weil du denkst, du musst es tun? Wenn es so ist, dann musst du Jesus neu betrachten. Neu an das Denken, wie er ist, was er für dich getan hat. Das werden wir heute im Abendmahl tun. Deswegen feiern wir Abendmahl heute nachher. Wollen uns konkret Zeit dazu nehmen. Weil die Wahrheit ist, dass Jesus die wunderbarste Person im ganzen Universum ist. Keiner liebt dich so sehr wie er. Die Bibel sagt uns, er ist Liebe. Er ist absolut liebenswert. Er ist absolut schön. Er ist absolut gut. Er ist das, was wir schätzen, das, was wir bewundern, das, was wir begehren, das ist eher in Vollendung. Und so glaube ich, wenn du Jesus nur wirklich siehst, wie er wirklich ist, und wirklich begreifst, wie sehr er dich liebt und was er für dich getan hat, dann wirst du dich in ihn verlieben. Und das verändert dann deine Motivation. Ich lese in der Bibel nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Ich meine, wie wunderbar ist es, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Dass wir Gott kennenlernen dürfen. Dass wir seinen Willen verstehen dürfen. Das ist der Hammer. Und ich bete nicht, weil ich muss, sondern ich bete, weil ich darf. Ich darf reden, ich darf Beziehung haben mit meinem himmlischen Vater, mit dem lebendigen Gott. Ich habe Zugang zu ihm. Ich darf Gemeinschaft mit ihm pflegen. Das ist wunderbar, das ist was Großes. Es gibt irgendwas Größeres in dieser Welt als das. Und ich bete Gott an, nicht weil ich muss, sondern weil er es wert ist. Wer sonst, wenn nicht der Herr? Und ich diene Gott nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Es ist so viel besser, ihm zu dienen, als dem Teufel zu dienen. Werkzeug für ihn zu sein. Was für ein Vorrecht, dass er uns gebrauchen will. Das ist begeisternd. Und das sollte unsere Motivation sein. Jesus hat uns befreit zu einer Liebesbeziehung mit Gott. Und nicht zu einer gesetzlichen Arbeitsbeziehung, zu einer Leistungsbeziehung. Lass dich nicht verdammen, wenn du Jesus wirklich liebst, wenn du wirklich ihm vertraust, wenn du wirklich in ihm bist. Na, das ist, was der Teufel tut. Erst verführt er uns und sagt, du kannst nicht widerstehen, guck mal hier. Und dann, wenn wir sündigen, verdammt er uns über dieselbe Sache. Und sagt, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du musst das erst wieder zurückverdienen. Du kannst nicht einfach wieder so zu ihm kommen. Gott wird dich nicht segnen. Nee, lass uns von diesem Bruder Laurentius lernen, dass wir aufstehen und im Vertrauen zu Gott laufen. Er ist unser Fels, er ist unser Schutz. Er ist der einzig sichere Platz, den wir haben. Lass dich nicht trennen von Gott durch dein Versagen oder auch durch deine Leistungen. Es geht beides. Lass dich davon nicht trennen. Sei nicht davon eingenommen, sondern sei frei in Jesus. Sei frei von dir selbst. Paulus schreibt an den Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Genieße die Beziehung mit Gott und seine Gnade wird dich verändern und stärken in deiner Nachfolge. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Du bist gerechtfertigt, du bist versöhnt, du bist angenommen, du bist geliebt in Jesus. Ich möchte zum Abschluss Römerbrief Kapitel 8, die Verse 38 und 39 vorlesen. Ihr kennt die alle. Da heißt es, wir wissen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Und wir danken dir für die ungeheure Veränderung, die du uns geschenkt hast, als wir zu dir gekommen sind. Ich danke dir, dass wir in Jesus Gerechtigkeit sind. Dass wir Heilige sind, dass wir nicht mehr Sünder sind, sondern Heilige. Und ich danke dir, dass du uns deswegen behandelst, als hätten wir Jesu Leben gelebt. Als Heilige, als Gerechte, als Vollkommene. Ich danke dir, Gott, dass das allen Segen für uns erkauft, den du für uns hast. Und Vater, ich möchte beten, dass du uns frei machst von dieser Gesetzlichkeit, von unserem Leistungsdenken in diesem geistlichen Bereich. Herr, mach uns wirklich frei zu dieser Liebesbeziehung mit dir, dass wir das genießen, wozu du uns gerettet hast, dass wir das wirklich nutzen, Herr. Es ist so wunderbar, du bist ein wunderbarer Gott. Du bist es so wert, dass wir für dich leben, dass wir dich anbeten, dass wir dich verehren, Herr. Und wir wollen das nicht tun, weil wir irgendwie einen Zwang fühlen oder aus Druck oder weil wir denken, wir müssen. Nee, wir dürfen, Herr. Wie wunderbar ist es, dass du Menschen, unvollkommene Menschen wie uns nimmst und zu Kindern Gottes machst, zur Gerechtigkeit machst, zu Heiligen und dass du uns sogar gebrauchen willst. Du bist wunderbar, Gott. Danke, 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 Jesus, für das, was du für uns getan hast. Wir lieben dich, wir wollen dich anbeten. Und ich bete jetzt, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern und daran denken, was du für uns getan hast. Ich bitte dich wirklich um eine neue Offenbarung. Gott, dass wir all unsere Gesetzlichkeit, all unser Leistungsdenken, alles, was uns verdammt, all unseren Mist wieder neu vor dich tragen können und neu frei werden können in deiner Gegenwart. Weil wir uns vor Augen halten dürfen, bildlich vor Augen halten dürfen, du hast bezahlt. Wir sind gerecht. Wir dürfen Beziehung haben. Gott, wir wollen heute Morgen mit Freimut, mit Zuversicht in deine Gegenwart kommen, vor deinen Thron der Gnade. Und Gott, wir wollen alles empfangen, was du für uns hast heute Morgen. Ich bitte dich, segne jetzt diese Zeit, wo wir an dich denken, und diene unserem Herzen. Füll uns neu mit deinem Geist, Herr. Füll uns neu mit Liebe zu dir. Entzünde unsere Herzen wieder ganz neu, dass wir Leidenschaft haben für dich, Jesus, dass wir brennen für dich. Ich bete zum deinen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. In Jesu Namen. Amen.